온다.
기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Willkommen zum Onda Info 548. Kuba hat ein neues Familiengesetz. In einem Referendum stimmten die Kubanerinnen und Kubaner unter anderem für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wir sprechen darüber mit der Feministin und Aktivistin Sam Olazabal. In Brasilien gab es Präsidentschafts-, Kongress- und Regionalwahlen. In 4 Wochen gibt es um die Präsidentschaft eine Stichwahl zwischen Jair Bolsonaro und Lula da Silva. Auch dazu haben wir ein Interview, und zwar mit Andreas Behn, dem Leiter des dortigen Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In einem Beitrag schauen wir nach Guatemala, wo Rechtsstaat und Demokratie zunehmend durch einen Pakt der Korrupten ausgehöhlt werden. Wir beginnen aber mit einem audiovisuellen Bildungsprogramm, das über den Lithiumabbau in Chile informiert. Markus führt euch dieses Mal durch die Sendung. Herzlich willkommen. Die Auswirkungen der Klimakrise werden immer dramatischer. Und sie treffen nicht nur Länder im globalen Süden, die regelmäßig von Dürrekatastrophen und Hurricanes heimgesucht werden. Zunehmend sind auch die Industriestaaten des globalen Nordens von ihnen betroffen. Hitzesommer lassen Flüsse austrocknen und Ernten verdorren. Starkregen und Sturmfluten setzen ganze Landstriche unter Wasser. Von Jahr zu Jahr wird deutlicher, dass fossile Energieträger ersetzt werden müssen. Als ökologische Alternative zum Auto mit Verbrennungsmotor gilt das Elektroauto. Welche Auswirkungen der Abbau des für die Batterien benötigten Lithiums für die betroffenen Regionen hat und welche Alternativen es zum Weiter-so mit grünem Anstrich gibt, darüber möchte das Projekt Formando Rutas aufklären. Knut berichtet.
Formando Rutas ist ein audiovisuelles Bildungsprogramm über den Lithiumabbau in Chile, die Verantwortung der Automobilindustrie und über Lösungsansätze jenseits des Elektroautos. Mit Kurzfilmen und begleitendem Bildungsmaterial werden die Forderungen der vom Lithiumabbau betroffenen Gemeinden in der Atacama-Wüste und der AnwohnerInnen der Tesla-Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide zu Gehör gebracht. Ergänzt werden diese durch Interviews mit WissenschaftlerInnen, StadtentwicklungsexpertInnen, GewerkschaftlerInnen und AktivistInnen von Fahrradinitiativen.
La estructura norte-sur no ha cambiado en los últimos 500 años y lamentablemente lo que estamos viendo es una suerte de ecocolonialismo.
Formando Rutas wirft einen kritischen Blick auf das von Regierungen, Unternehmen und einigen Nichtregierungsorganisationen propagierte grüne Wachstum. Denn von diesem profitieren in erster Linie Bergbauunternehmen und Automobilhersteller aus dem globalen Norden. Dabei deckt das Projekt auch neokoloniale Zusammenhänge auf. Ziel ist es, durch einen Wissensaustausch zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden ein Verständnis für einen echten und gerechten Übergang zu grünen Energien und eine zeitgemäße urbane Mobilität zu fördern. Die angebotenen Kurzfilme, Unterrichtsleitfäden und weiterführenden Videos sind für den Einsatz in der Erwachsenenbildung sowie an weiterführenden Schulen und Hochschulen gedacht. Lehrende können mit ihnen eine Grundlage für kritisches Denken schaffen, um SchülerInnen und StudentInnen zu AkteurInnen des Wandels werden zu lassen.
Es war ein seltener Moment von Demokratie und BürgerInnenbeteiligung in Kuba. Beim Referendum über das neue Familienrecht haben gut 2/3 der Menschen mit Ja gestimmt. Das Gesetz stärkt allgemein die Rechte von Frauen und älteren Menschen. Es verbietet die immer noch verbreiteten Kindsehen, in der Praxis vor allem das Verheiraten junger Mädchen an ältere Männer. Der Vater wird nun nicht mehr als alleiniges Familienoberhaupt definiert, auch im Sorgerecht nicht. Für LGBTIQN-Personen besonders wichtig. Es öffnet die Ehe für gleichgeschlechtliche bzw. queere Paare. Es reformiert das Adoptionsrecht. Es legalisiert Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung. Kubas Präsident und Parteichef Miguel Díaz-Canel hatte sich persönlich für die Reform des Familienrechts eingesetzt und wertete nach dem Erfolg beim Referendum das Ergebnis so. Das war ein Sieg für Kuba, ein Sieg der Liebe. Es war auch ein Sieg der demokratischen Beteiligung am sozialistischen Aufbau. Von heute an werden wir eine bessere, vollständigere, demokratischere und gerechtere Nation sein. Über das neue Gesetz haben wir mit Sam Olasabal geredet, Feministin und LGBTIQN-Aktivistin aus Havanna, die gerade in Berlin ist. Sam, was bringt aus deiner Sicht das neue kubanische Familienrecht?
Also der erste Schwerpunkt im neuen Familienrecht lag auf der Ehe für alle. Schon 2018 gab es eine Debatte darüber im Entstehungsprozess der neuen Verfassung. Aber der entsprechende Paragraph wurde im Vorfeld des Referendums 2019 wegen des Widerstands konservativer Kreise gestrichen. Damals wurde beschlossen, die Ehe für alle im neuen Familienrecht zu regeln. Das hat dann auch für einige Furore gesorgt. Uns AktivistInnen macht das natürlich glücklich, aber es fehlt noch einiges.
Nun gab es ja auch diesmal Widerstände. Evangelikale und katholische Kirche waren strikt dagegen, viele ältere RevolutionärInnen eben auch. Und der Machismo ist auch in Kuba längst nicht aus der Welt. Selbst einige LGBTIQN-AktivistInnen haben dazu aufgerufen, mit Nein zu stimmen, als Votum gegen die kommunistische Führung an sich. Wie siehst du das?
Wir müssen daran denken, dass dieses Gesetz nicht nur eine Errungenschaft der Regierung ist, sondern auch der LGBT-Bewegung und aller, die für Verbesserungen gekämpft haben. Ich möchte daran erinnern, dass wir die Ersten waren, die auf die Straße gegangen sind, lange vor den Protesten im Juli 2021. Zumindest für diejenigen, die wirklich die Zeit und das Engagement aufgebracht haben, das Gesetz zu lesen und für Verbesserungen zu kämpfen, ist heute, glaube ich, ein glücklicher Tag.
Wir sprechen mit Sam Olasabal, Feministin und LGBTIQN-Aktivistin aus Kuba, über das neue Familienrecht. Im Weltmaßstab eine der fortschrittlichsten Gesetzgebungen habe man nun, sagt die kubanische Regierung. Du hast gerade schon gesagt, es fehlt noch einiges. Was fehlt dir denn noch am neuen Gesetz?
Ich glaube, es gibt keine großen Fortschritte in Bezug auf genderspezifische Gewalt. Einer der ersten MeToo-Fälle in Kuba ist der des Sängers Fernando Becker. Es gibt mehr als 30 Anzeigen von Frauen, die angeben, von Becker vergewaltigt worden zu sein. Einige davon sind minderjährig. Becker steht der Regierung nahe und sagt, alle, die ihn beschuldigen, seien Regimegegnerinnen. Bislang ist nichts in den Fällen passiert. Becker ist immer noch zu Hause. Hier werden wir definitiv weiterkämpfen.
Der zweite große Kritikpunkt betrifft ja die Rechte von Transpersonen. Da ist es ja auf Kuba so, dass die Kosten einer Geschlechtsangleichung sogar vom Staat übernommen werden. Aber mein Gender konnte ich offiziell bislang nur nach einer solchen Operation anpassen. Hat sich da etwas verbessert?
Es gibt immer noch kein Gesetz über Genderidentität. Transpersonen werden im neuen Familienrecht überhaupt nicht erwähnt. Gerade der beginnende Transitionsprozess wird in Kuba überhaupt nicht anerkannt. Das heißt, Transpersonen werden im Personalausweis bis zur Geschlechtsangleichung unter ihrem Deadname, also ihrem Geburtsnamen und Geschlecht, geführt. Wir leben immer noch in einer transphoben Gesellschaft. Das neue Familiengesetz bringt also Fortschritte, für die wir lange gekämpft haben, aber es fehlt immer noch viel.
Im Juli vor einem Jahr hatte die Regierung Massenkundgebungen für Öffnung und Wandel ja brutal niedergeschlagen. Nun ist die Ausarbeitung und Annahme des neuen Familienrechts partizipativ und demokratisch gestaltet worden. Widerspricht sich das nicht total?
Wir haben heute mehr als 500 politische Gefangene. Unter diesen Umständen wollte die Regierung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nach dem Motto, wir begleichen unsere historische Schuld mit der LGBT-Bewegung. Zum anderen vermitteln wir eine Idee von Demokratie. Uns als Bewegung blieb dann nichts anderes übrig, als das Gesetz zu unterstützen und wenigstens ein paar Fortschritte im Bereich der Menschenrechte zu erreichen.
Unos pasitos más en cuestión de derechos humanos.
Sam Olasabal war das, Feministin und LGBTIQN-Aktivistin aus Kuba, über das neue Familienrecht.
desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha.
Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior.
Am Sonntag, dem 2. Oktober, waren Wahlen in Brasilien. Die Weltöffentlichkeit hat sich da vor allem für das Duell zwischen Präsident Jair Bolsonaro und Ex-Präsident Lula interessiert. Dieses Duell geht nun in eine zweite Runde, sprich in die Stichwahl. Lula kam zwar auf über 48% der Stimmen, aber Bolsonaro hat deutlich stärker abgeschnitten, als es ihm die Umfragen prophezeit haben. Darüber sprechen wir mit Andreas Behn, Leiter des Regionalbüros für Brasilien und Paraguay der Rosa-Luxemburg-Stiftung in São Paulo. Andreas, hallo, wie reagieren denn die Brasilianerinnen und Brasilianer darauf?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Das liegt vor allen Dingen an der Polarisierung hier in Brasilien, die jetzt durch dieses Wahlergebnis ja nochmal bestätigt wurde. Auf Seiten der Anhänger und Anhängerinnen von Bolsonaro ist auf alle Fälle die Reaktion positiv. Das ist ja auch daran zu spüren, dass sie das Wahlergebnis, obwohl sie vorher ja das ganze Wahlsystem so stark kritisiert haben und immer von Wahlbetrug sprachen, sie haben jetzt das Wahlergebnis sehr gerne aufgenommen. Auf der Seite derjenigen, die Lula unterstützen, ist es eher ja eine gewisse Trauerstimmung. Zwar hat Lula eindeutig die Wahl gewonnen, also den ersten Wahlgang mit 48,5%, so wie vorhergesagt. Aber einerseits hat es eben nicht geklappt, im ersten Wahlgang schon zu gewinnen. Und eben der Abstand zu Bolsonaro ist viel geringer als in den Vorhersagen. Und auch die Hoffnung, dass Bolsonaro wirklich diese Wahl auch im Kongress, auch auf Gouverneursebene verliert. Diese Hoffnung hat sich nicht bestätigt. Und das heißt auch für die Zukunft, auch wenn Lula gewinnen sollte, wird es ausgesprochen schwer, in diesem Land eine andere Politik durchzusetzen, als es in den letzten 4 Jahren der Fall gewesen ist.
Wie wertest du denn das Ergebnis der ersten Runde? Für wen sieht es da besser aus? Für Lula oder für Bolsonaro?
48,5% für Lula, das ist eine gute Ausgangsbasis für ihn. Dann hatten wir ja noch 2 weitere Kandidaten, die zwischen 3 und 5% bekommen haben. Und es ist davon auszugehen, dass mindestens ein Drittel von denen dann wahrscheinlich zu Lula in der Stichwahl wandern werden. Und dann würde es ja schon reichen für Lula. Auf der anderen Seite sieht es auch nicht schlecht für Bolsonaro aus. Denn dieses Wahlergebnis hat ihm und seiner ganzen Bewegung nochmal richtig Schwung verliehen. Vorher ging Mensch davon aus, Lula hat insbesondere den 2. Wahlgang relativ sicher in der Tasche. Das würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Es wird wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es ist sehr schwierig zu sagen, wer dann wirklich die Nase vorn haben wird am Ende.
Was könnte denn in den Wochen vor der 2. Runde passieren? Bolsonaro hatte ja schon im Vorfeld vor drohendem Wahlbetrug gesprochen. Viele befürchten, er könnte sogar einen Staatsstreich organisieren wollen. Wie wahrscheinlich oder wie bedrohlich ist das denn eigentlich?
Ich würde sagen, da hat sich ein bisschen was verschoben. Dadurch, dass Bolsonaro überraschend gut abgeschnitten hat, so war dann die Reaktion nach der Wahl. Das war ja eigentlich alles schon ganz okay und wir gehen jetzt motiviert in den 2. Wahlgang. Eigentlich kann man das so zusammenfassen, dass das Wahlergebnis und damit auch das Wahlsystem von der Bolsonaro-Seite de facto anerkannt wurde. Das senkt erstmal die Befürchtungen. In der 2. Runde würde es dann zu dramatischen Szenen kommen. Aber wissen tun wir es trotzdem nicht, weil wenn er dann verlieren sollte, dass sie das möglicherweise nicht akzeptieren wollen, das Ergebnis, und dann doch auf die Straße gehen, Unruhen provozieren, alles, was sozusagen nicht konkret vorherzusagen ist. Aber die Gefahr ist ein bisschen geringer geworden, als es vorher war.
Es waren ja nicht nur Präsidentschaftswahlen, sondern es wurde auch noch der Kongress gewählt. Eine neue Regierung benötigt ja eine Parlamentsmehrheit, um Gesetze, Projekte und Haushalt durchzubringen. In der Abgeordnetenkammer haben wir jetzt aber wohl ein gutes Dutzend Parteien. Wie wertest du dieses Ergebnis und was bedeutet das für den nächsten Präsidenten Brasilien, vor allem für den, sagen wir mal, U-Turn, den Lula ja versprochen hat?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Insgesamt hat es zwar keine Überraschungen auf Ebene der Gouverneurswahlen und beim Kongress gegeben, aber es ist eine Tendenz sichtbar. Und das ist vor allen Dingen, dass die Parteien, die zur Regierungskoalition von Bolsonaro gehören, gestärkt wurden. Zum Beispiel im Senat konnte die Bolsonaro-Partei PL, die Liberale Partei, so nennen sie sich, ihre Senatssitze fast verdoppeln. Insbesondere im Kongress konnten auch die linken Parteien, also auch das PT-Wahlbündnis und auch die linke PSOL, deutlich hinzugewinnen. Das heißt, wir haben Zugewinne auf der rechtsextremen Seite und Zugewinne in geringerem Umfang auf der linken Seite. Die Verluste sind vor allen Dingen in der Mitte, in dem Spektrum der früheren, sagen wir mal, traditionellen, aber doch demokratisch orientierten Rechtsparteien. Und damit haben wir eben just eine Polarisierung, die schon vorher natürlich vorhanden war. Aber diese Polarisierung ist eindeutig stärker geworden, als sie vor 4 Jahren war. Und wenn jetzt Lula die Wahl gewinnen sollte, heißt es auf alle Fälle, er hat eine ganz klare Minderheitenposition, sowohl im Senat wie im Parlament. Und das heißt, die Dinge wieder einigermaßen ins Lot zu bringen, insbesondere im Bereich Umweltpolitik, Sozialpolitik, Arbeitsrechte und auch in der Bildungspolitik, das wieder zu verändern bei einem solchen konservativ dominierten Kongress wird ausgesprochen schwierig.
Da bleibt natürlich die Frage, nach 4 skandalösen Bolsonaro-Jahren, der Untätigkeit in der Corona-Pandemie, nach den Rückschritten in der Umwelt-, Sozial- und Bildungspolitik, die du angesprochen hast, wie ist es denn dann möglich, dass dieser Bolsonaro nicht nur respektabel abgeschnitten hat, sondern dass ihn so viele Menschen immer noch als Präsidenten haben wollen?
Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Einerseits ist Bolsonaro jetzt kein repressiv autoritär Regierender, sagen wir mal, wie das zu Zeiten der Militärdiktatur der Fall gewesen ist, sondern er benutzt all die Instrumente der Rechtspopulisten, wie wir das auch in Polen und Ungarn haben und in vielen anderen Ländern. Und das kommt bei einem relativ großen Teil der Bevölkerung gut an. Er hat ähnlich wie Lula einen volksnahen, sage ich jetzt mal, so populären Diskurs. Er tritt nicht abgehoben auf, so wie irgendwelche Akademiker, die sonst früher oft das Sagen hatten. Und dann hat er die Fake News auf seiner Seite. Und in den Zeiten der sozialen Netzwerke funktioniert das einfach sehr gut. Das ist fast die wichtigste Nachricht dieser Wahlen. Die werden nicht verschwinden. Sie werden weiterhin auf der Straße präsent bleiben. Sie können viel mehr Menschen mobilisieren als die Linke. Sie können ihre Politik und vor allen Dingen ja auch diese Frage der Werte, ne, das ist dann Familie gegen Abtreibung, gegen Frauenrechte und noch ganz viele weitere Aspekte in diesem Bereich und alles sehr christlich, evangelikal orientiert, das hat jetzt einen ganz festen Platz in der Politik und im Alltagsverständnis in Brasilien. Das ist eben das, was ich mit Polarisierung dann bezeichnet und hinterlässt damit ein gespaltenes Land. Und das ist keine gute Nachricht für die kommende Zukunft.
Brasilien geht am 30. Oktober in die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und Ex-Präsident Lula da Silva. Eine Wahl, die offener ist als vorher gedacht. Dazu sprachen wir mit Andreas Behn, dem Leiter des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Brasilien und Paraguay. Wenn es in Zentralamerika um Autoritarismus, willkürliche Verhaftungen, um systematisches Beschneiden demokratischer Räume geht, stehen vor allem Nicaragua und El Salvador am Pranger. Was sich aber seit Jahren in Guatemala abspielt, ist ähnlich besorgniserregend. Dort wird von einem Pakt der Korrupten gesprochen, der Guatemala nach Kräften ausbeutet, ein System von Straflosigkeit etabliert hat und gegen Kritiker rabiat vorgeht. Die Soziologin Alba Patricia Hernández-Soc lebt und arbeitet in Mexiko, geboren ist sie allerdings in Guatemala. Als Kind musste sie mit ihren Eltern in den 80er Jahren vor der Militärdiktatur ins Nachbarland fliehen. Die Situation in ihrem Geburtsland Guatemala beschreibt sie heute so.
También es un estado donde las grandes empresas.
Wir haben einen Staat, in dem die großen, vor allem transnationalen Unternehmen, Bergbau, Agrar, Wasser- und Energiekonzerne, das Land in Beschlag genommen haben. Sie haben hier ein Labor geschaffen, in dem sie mit dem organisierten Verbrechen und der Regierung das Land ausplündern, indigene Communities vertreiben, Oppositionelle kriminalisieren. Alles unter dem Schein angeblicher Legalität, um diese Großprojekte voranzutreiben.
Dabei war Guatemala auf einem guten Weg. 2006 wurde mit Unterstützung der UNO eine internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala gegründet. Die CICIG deckte Korruptionsfälle auf und brachte mächtige Politiker, Beamte und Geschäftsleute vor Gericht. Die Verhaftung des damaligen Präsidenten Otto Pérez Molina und seiner Vizepräsidentin Roxana Baldetti im Jahr 2015 sorgte für Erstaunen und Jubel. Aber dieser Höhepunkt war auch ein Wendepunkt. Mächtige Gruppen, die an der Korruption prächtig verdient hatten, schlossen den Pakt der Korrupten, von dem heute so viel die Rede ist. Politiker, Beamte, Ex-Militärs, Kriminelle, im reaktionären Unternehmerverband CACIF organisierte Geschäftsleute, die alten, schwerreichen und vor allem weißen Eliten des Landes. Der Plan, die CICIG aus dem Land zu werfen. Das gelang 2019 unter Ex-Präsident Jimmy Morales, den die CICIG selbst der Korruption bezichtigte. Damit begann die Verfolgung von JustizmitarbeiterInnen, die sich gegen die Korruption engagiert hatten. Als zentraler Baustein dieses Paktes gilt Generalstaatsanwältin Consuelo Porras, die selbst einigen Dreck am Stecken hat, so Albita Patricia Hernández-Zock.
La fiscal general fue reelecta.
Generalstaatsanwältin Porras wurde gewählt und im Mai sogar wiedergewählt, obwohl gegen sie in vielen Fällen von Korruption ermittelt wurde und obwohl ihre Doktorarbeit ein Plagiat war. Diese Person sitzt an einer zentralen Stelle, an der eigentlich Strafverfolgung und Korruptionsbekämpfung betrieben werden sollte.
Porras hat ihre Amtszeit dafür genutzt, Ermittlungen in Korruptionsfällen zu behindern und hat ihr Amt zur Verfolgung von Regierungskritikern missbraucht. Das System der Einschüchterung geht aber viel weiter und trifft potenziell alle kritischen Stimmen in Guatemala, berichtet Ben Kai-Ching, Journalist, Satiriker und LGBTIQ-Plus-Aktivist.
El ambiente que se vive en Guatemala actualmente te obliga.
Die Umstände in Guatemala zwingen dich dazu, nicht gegen Amtsträger zu recherchieren und zu ermitteln und nicht positiv über die Arbeit der ehemaligen CICIG zu reden. Wenn du das trotzdem tust, dann wirst du mit tausenden Bots und Trolls überschwemmt. Du wirst in sozialen Netzwerken massiv attackiert. Es wird begonnen, deine Integrität in Zweifel zu ziehen. Und die Justiz ist nicht auf der Seite derer, die den Rechtsstaat verteidigen.
De quienes buscan garantizar un Estado de Derecho.
Ende Juli konnten die Menschen live im Fernsehen die Razzia im Haus von José Rubén Zamora miterleben, dem Herausgeber der Tageszeitung El Periódico. Porras Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn der Geldwäsche. Zamora beteuert seine Unschuld und brandmarkt politische Verfolgung aufgrund der Veröffentlichungen seiner Zeitung über Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Alejandro Yamatei. Der soll sich unter anderem internationale Hilfsgelder zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unter den Nagel gerissen haben. Der erstarkende Autoritarismus in Guatemala, dieser Pakt der Korrupten, er verfolgt nicht nur Menschen, er bedient sich auch einer perfiden Strategie, die wir schon aus Systemen und Ländern wie Ungarn, Polen oder Russland kennen, wie Ben Kai-Ching berichtet.
In den letzten Jahren hat der korrupte Autoritarismus einen Verbündeten im politischen Moralismus gefunden. Er benutzt die Religion, um Gefühle zu manipulieren. Wie früher mit den Kommunisten wird wieder ein interner Feind ausgemacht. Heute sind es sexuelle Dissidenten, Menschen, die nicht den klassischen Familienbegriff repräsentieren. Das dient dazu, die Plünderung zu verschleiern, die die korrupte politische Klasse am Staat betreibt.
Mit diesen Instrumenten fühlen sich Guatemalas korrupte Eliten wieder zunehmend sicher. Ob wegen der Ausplünderung der öffentlichen Finanzen, der Verscherbelung natürlicher Ressourcen an transnationale Konzerne oder der Ausbeutung von ArbeiterInnen in Textilfabriken oder auf Monokulturen, Strafverfolgung haben diese Eliten kaum mehr zu befürchten. Auch weil aus Europa und den USA bislang kaum ernstzunehmender Druck kommt, kritisiert Alba Patricia Hernández-Zock.
Estas empresas que llegan a estos territorios.
Die europäischen Unternehmen müssen zur Verantwortung gezogen werden. In Europa gibt es Bewegungen und Organisationen, die sich den Forderungen der Opfer von Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen in Guatemala anschließen. Es ist wichtig, dass diese europäischen Organisationen in Europa klar machen, dass ihre Regierungen Mitverantwortung für die Verwüstung und Plünderung verarmter Länder tragen, die einer zweiten Conquista entspricht.
Suerte como de segunda conquista.
Es klang im Beitrag ja schon an, internationale Konzerne mischen in Guatemalas Politik kräftig mit. Immer wieder drehen sich Korruptionsskandale um diese Konzerne. Immer wieder geht Guatemalas Polizei und Justiz gegen Menschen vor, die gegen Bergbau- oder Wasserkraftprojekte protestieren. Unser Companiero, der Journalist Wolf-Dieter Vogel, war Anfang des Jahres in Guatemala und hat sich die Auswirkungen einer Nickelmine am Isabalsee angeschaut. Die Mine wird von der Solvay Group betrieben, einem schweizerisch-russischen Unternehmen. Wolf, welche Auswirkungen hast du beobachtet für die Menschen wie für die Umwelt?
Nein, man muss sich vorstellen, dass also Elestor, das Dorf, das in der Nähe des Abbaugebietes liegt, ist eine Region, die sehr ländlich ist, sehr schön, subtropischer Regenwald, der größte See Guatemalas. Doch dort, wo der Nickel abgebaut wird, was ungefähr 6 Kilometer außerhalb von Elestor ist, ist natürlich eine Riesenfläche, die ganz fürchterlich aussieht, eine große braune Dreckfläche, auch die Straße dorthin. Es ist schlammig, man kommt kaum mit dem Auto durch. Also allein der Eindruck, wenn man dort steht, ist natürlich schon so, dass man sieht, so ein Bergbaugebiet macht die Landschaft an sich schon kaputt. Als ich da mit einem Fischer dann auf dem See war, hat er mir auf eine große graue Masse gezeigt, auf Abfall, auf Schlack, in dem sich Schwermetall befindet, das ist keine 50 Meter vom See entfernt. Dieses Schwermetall fließt offensichtlich immer wieder in den See. Das haben Umweltuntersuchungen bestätigt. Es gab da auch schon vor Jahren Demonstrationen. Die Konsequenzen für die Menschen: ja, vergiftete Fische, nicht wenige leben vom Fisch. Die zweite große Konsequenz für die Menschen ist, wie bei vielen solchen Projekten gibt es Streit innerhalb der Gemeinde. Ein Teil der Leute arbeitet dort und die anderen sind eben die, die diese Folgen nicht hinnehmen wollen, beziehungsweise ihre Lebensgrundlage bedroht sehen. Und das führt natürlich zu Auseinandersetzungen innerhalb der Bevölkerung, zu großen Spaltungen. Und was natürlich auch Konsequenzen sind, dass schon mehrere Menschen bei Protesten gegen die Firma ums Leben gekommen sind.
Nun zahlen die Bergbaukonzerne ja in Guatemala wie auch in vielen anderen Ländern Lateinamerikas und der Welt nur ganz wenig Förderabgaben. Warum setzt ein Staat wie Guatemala dann eigentlich so viele Bergbauprojekte durch, auch gegen den Widerstand der eigenen Bevölkerung? Was steckt denn alles dahinter?
Also dieser wirtschaftliche Aspekt, denke ich, spielt schon auch eine Rolle. Im Fall von Elestor zum Beispiel werden 2000 Arbeitsplätze dort geschaffen, also so kann man es zumindest verkaufen. Häufig sind lokale Eliten in die Rohstoffausbeutung eingebunden, kassieren Schmiergeld, verkaufen Ländereien. Also ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Im Fall von Elestor spricht vieles dafür, dass Schmiergeld auf ganz oberster Ebene geflossen ist. Also es gibt Ermittlungen, weil Präsident Yamatei von Solway große Mengen an Schmiergeld erhalten haben soll. Lustigerweise soll eine russische Delegation ihm einen Teppich geschenkt haben, in dem Geld eingewickelt sein soll. Das klingt ein bisschen nach Verschwörung, aber das ist die reale Ermittlungen, die deswegen stattfinden.
Die deutsche Entwicklungspolitik schreibt sich ja eine nachhaltige und rechtsstaatliche Entwicklung auf die Fahnen. Und Deutschland hat ja den Friedensprozess in Guatemala nach der blutigen Militärdiktatur und dem jahrelangen bewaffneten und blutigen Konflikt aktiv unterstützt. Sind das nur Lippenbekenntnisse oder was müssten Deutschland und die EU gegenüber Guatemala und in Europa beheimaten transnationalen Konzernen tun, wenn sie es mit ihren Zielen wirklich ernst meinen würden?
Ich denke, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sind und man kann ja auch in Deutschland nicht von einer Einheit sprechen. Das Wirtschaftsministerium hat natürlich ganz andere Interessen als das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Es gibt ja aber mittlerweile gesetzliche Vorgaben wie eben das Lieferkettengesetz. Das soll in Deutschland natürlich erstmal einfach konsequent umgesetzt werden und in der EU erstmal verabschiedet werden. Da müsste natürlich viel genauer kontrolliert werden, woher die Rohstoffe tatsächlich kommen und unter welchen Bedingungen sie abgebaut werden. Ich denke, da gibt es ja auch ein paar Fortschritte, die damit zu tun haben, wenn man genügend Öffentlichkeit macht, was im Fall von Elestor ja stattgefunden hat, wo klar war, es geht um Korruption und es geht auch um Umweltverschmutzung auf hohem Level. Und ja, klar, diese ganzen Sachen sind speziell schwierig jetzt in der Energiekrise, ne, weil wir wissen ganz genau, was in Kolumbien irgendwie stattfindet, dass da jetzt wahrscheinlich verstärkt abgebaut wird. Das wird auch in anderen Ländern Lateinamerikas, was Energieversorgung betrifft, stattfinden. Da gibt es natürlich die Gefahr, dass man eher noch lieber drüber wegsieht wie bisher schon. Also da denke ich, muss man noch genauer schauen, was denn tatsächlich in diesen Ländern stattfindet.
Wolf-Dieter Vogel berichtete darüber, wie internationale Konzerne in Guatemala und anderswo nicht nur die Umwelt zerstören, sondern auch den Rechtsstaat untergraben und Protest unterdrücken lassen. Ihr hörtet das Onda Info Ausgabe 548. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin, alles Gute.